50 Jahre Gänsehautmomente. 50 Jahre voller Erinnerungen. 50 Jahre alles geben. 50 Jahre das schönste Stadion der Welt. Schwarz-gelbe Geschichten. Präsentiert von Signal Iduna. Signal Iduna. Füreinander da.
Eine Woche ist schon wieder vergangen. So schnell kann es gehen und wir haben neue schwarz-gelbe Geschichten zu erzählen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur nächsten Folge. Es ist Episode 19, danach kommen noch zwei. Also wir gehen steil auf das Ende dieses fantastischen Projekts zu und ich habe zwei tolle Gäste, die heute mit dabei sind. André Lange und Marcel Fiege. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Hallo.
Hallo.
Sollen wir so ehrlich sein und erzählen, was gestern passiert ist? Es ist zwar schon ein bisschen her, offiziell, wenn die Sendung läuft, aber BVB und spanische Mannschaften im Viertelfinale der Champions League, das läuft ganz gut, ja?
Auf jeden Fall. War ein grandioser Abend, deswegen ist meine Stimme leider auch ein bisschen, hört sich etwas anders an als normalerweise, aber das ist dem tollen Abend geschuldet von gestern.
Verrücktes Spiel, ne? Malaga 2.0.
Ja, oh, tatsächlich. Ihr habt es so extrem empfunden, ja?
Ja, doch. Also ich, gestern im Laufe des Tages hat man natürlich auch mit Kollegen häufig drüber gesprochen, was passiert heute Abend, was glaubst du, wie gibst du einen Tipp ab? Ich bin da mit meiner Frau abends ins Stadion gegangen und für mich persönlich, so auch vor dem Spiel schon, hat man im Stadion schon eine besondere Atmosphäre gemerkt und dann auch ab dem Anpfiff ging es dann ja auch wirklich los und ich habe es ähnlich Malaga, wenn die Dramaturgie natürlich auch ein Stück weit anders war, trotz alledem, also Wahnsinn, was die Kollegen dort auf der Südtribüne und das ganze Stadion da gestern abgerissen haben, das erlebt man, glaube ich, nicht in vielen Fußballstadien dieser Welt und Dortmund ist da prädestiniert, ja.
Absolut, es war wieder super laut, von der Dramaturgie war alles dabei. Erst die Vergebung der Großchance nach 2-3 Minuten, im Gegenzug kriegen wir fast einen rein, dann machen wir 2 Tore, dann kommst du kurz nach der Pause vom Getränke holen und siehst schon das 2-1, dann 2-2 und dann ist schon wieder alles vorbei und dann wieder nochmal gedreht, das war also wirklich absoluter Wahnsinn und Stimmung war grandios.
Ja, Malaga 2.0, La Coruña 3.0 sozusagen gefühlt. Richtig, ja. Das war eigentlich das Spiel, über das du heute sprechen wolltest. Haben wir natürlich
Dezember
hier schon gemacht, aber es ist natürlich ganz, ganz besonders. Ich habe es gerade auch gesagt, ja, dreimal gegen spanische Mannschaften im Viertelfinale gespielt und dreimal gab es halt etwas Besonderes. Das ist irgendwie sehr speziell gewesen. Hattest du gestern im Stadion auch dieses Gefühl, als du ins Stadion gekommen bist, wie Marcel das gerade beschrieben hat? Man hat ja immer so ein Gespür dafür, dass vielleicht heute irgendwas Spezielles passieren würde.
Auf jeden Fall. Das hat sich im Laufe des Tages immer weiter angespannt und man hat gemerkt, die Leute hatten Bock und so war es bei mir auch. Ich habe gedacht, komm, jetzt hauen wir sie weg und war ein ganz toller Abend. Wirklich super.
Jetzt sprechen wir aber über eure Geschichten.
Ja.
Ja. Und die sind natürlich schon deutlich länger her als 24 Stunden. Deine beginnt mehr oder weniger 1982 mit einem, ich glaube, das kann man so sagen, auch historischen Spiel für Borussia Dortmund und natürlich auch für dich dann mehr oder weniger historisch. Was ist damals passiert?
Absolut. Mein Papa hat mich das erste Mal mitgenommen. Arminia Bielefeld war zu Gast und ich hatte noch gar keine Ahnung, wie das so abläuft im Stadion. Und als wir nach dem 11-1 nach Hause gefahren sind und Mama gefragt hat, wie haben die gespielt, habe ich gesagt, ja, 11-1. Ne? Hat mir natürlich keiner geglaubt. Und das war ja noch zu Zeiten, wo es nur erste, zweite, dritte Programm gab und die Spieler dann erst in der Sportschau gezeigt wurden. Und dass ich gleich mit dem höchsten Sieg anfange, den wir bis dato eingefahren haben, ja, ist natürlich auch eine schöne Geschichte.
Also kamst nach Hause und deine Mutter hat gesagt, hör mal bitte auf, so ein Blödsinn zu erzählen.
Ja, genau. Meine Mama, die war halt, also die hat jetzt hier kein Radio gehört. Die ist einfach nur, hat immer hinterher gefragt, wusste nie, was mit dem Spiel ausgegangen ist und kannte wohl die Ergebnisse der vorherigen Spiele und hat es nicht so recht geglaubt.
Als dein Vater dann gesagt hat, ich nehme dich mit ins Stadion, wie war das? Warst du aufgeregt? War das spannend für dich? Warst du einfach sehr interessiert? Warst du überhaupt schon ja richtiger Borussia? Ich meine, dieses Gefühl bekommt man ja teilweise auch erst, wenn man das erste Mal im Stadion gewesen
ist.
Ja,
absolut. Ich habe hatte da mein Schal relativ einfach gekleidet und okay, es war ja noch eine andere Zeit. Das Stadion war noch nicht so komplett voll, wie es bis heute ist. Aber das hat mich da auch gepackt. Da habe ich tatsächlich hinterm Zaun irgendwo an der Süd gestanden und ist man sofort angefixt.
Der Spielverlauf war ja auch speziell. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, zur Pause stand es unentschieden.
0-1, ja, genau.
Also 0-1 sogar.
Dann 1-1 und danach, ja, war ja, fiel ja alle 20 Sekunden irgendwie ein Treffer gefühlt.
Kannst du dich noch an deine Erwartungshaltung erinnern?
Nee, ich habe mich damals gefreut. Okay, es ist natürlich auch wirklich, ne, war ich 9, das ist bis ins Detail kann ich mich da nicht mehr erinnern. Aber ja, natürlich habe ich nicht sowas erwartet, klar.
Wann bist du das erste Mal im Stadion gewesen?
Ich habe im Vorfeld tatsächlich versucht, es irgendwie rauszukriegen. So ganz genau kann ich es nicht sagen. Es muss um 84 gewesen sein. Ich war so 10, 11 damals, natürlich noch nicht alleine in dem Alter. Und dann so mit 15, 16 ist man dann auch mit den Kumpels alleine gegangen. Damals konnte man noch locker eine Karte am Spieltag kaufen, an den Häuschen vorm Stadion. Oder es gab Vorverkaufsstellen in und um Dortmund. Borsigplatz war eine ganz bekannte, wo man dann auch für besondere Spiele auswärts dann auch Karten kaufen konnte. Es muss so 84 gewesen sein, so mit 10. Und dann so im jugendlichen Alter, 15, 16, bin ich dann auch alleine gegangen. Und dann auch sehr, sehr regelmäßig. Also das Stadion und auch die Auswärtsspiele gehörten zu meinem Wochenendprogramm mit meinen Kumpels.
Auch den Sommerurlaub danach geplant? Also auf gar keinen Fall den Urlaub, wenn Saison ist, ne?
Nein.
Sehr sympathisch. So, ja. Es war damals aber eine Zeit, wo es sportlich eher so komplett halb gut lief, sagen wir mal so. Ja.
89 war so der Gamechanger, fand ich. Also alle nach Berlin mit der gelben Banane, DFB-Pokal, Sieg, Nobby Dickel, der Held von Berlin. Und für mich persönlich fing es dann so langsam an. Ne? Köppel damals, dann 92, die ja am letzten Spieltag verlorene Meisterschaft in Duisburg. Wir haben alles getan, was nötig war, aber Guido Buchwald hatte dann einen anderen Plan irgendwie für die Stuttgarter. Und das sind so ab da, so 89, 92 und dann für mich zumindest im Gedächtnis sind dann so viele Spiele, an die ich mich sehr, sehr gerne zurückerinnere, aber auch so 2, 3 Spiele, wo ich dann umschalte, wenn es im Fernsehen läuft oder wenn ich es im Internet irgendwo sehe, mache ich weiter. Das sind dann so schmerzliche Momente.
Ja, wir müssen aber hier in diesem Format auch über schmerzliche Formate, sag ich schon, Momente natürlich sprechen. Dieses Spiel 1992, da kann ich mich übrigens auch noch ganz gut dran erinnern, da war ich in einer Gartensiedlung bei Bekannten und dann lief diese Schlusskonferenz und mich hat das unfassbar fasziniert und dann hinterher hat man natürlich die Bilder dann auch in der Sportschau gesehen, aber erstmal nur am Radio gehört und das ist ja eigentlich immer noch der ganz klassische Weg, der vielleicht auch spannendste, weil man da auch als Reporter auf Bilder kreieren muss. Ja. Ihr seid beide damals in Duisburg noch im altehrwürdigen Wedau-Stadion gewesen. Ich gehe jetzt nicht auf die ganzen neuen Namen ein, die dieses Stadion zwischendurch hatte, weil es ja auch ein Bäumchen wechselt, das Spiel. Aber noch ein weites Rund mit der Laufbahn damals.
Bahnhaltestelle, ja. Wedau-Stadion.
Ah ja, ja, perfekt natürlich. Und vor allem, es war damals, wenn ich mich auch richtig erinnere, ein super Wetter. Ja.
Also es war richtig warm, ja, extremst warm, kurze Klamotten an.
Auf jeden Fall.
Die Sonne hat gebrannt von oben, ja, es passt, es war eigentlich angerichtet, nur leider.
Auch da, wenn ich mich richtig erinnere, war ja auch so eine Dramaturgie, wir haben zurückgelegen, dann hat Reuter, glaube ich, noch das auch nach dem 0-2 das 3-2 gemacht.
Möglich,
das habe ich irgendwie in Erinnerung. Und dann, genau, hatten alle ihr Radio am Ohr und dann kam vom BDR2 die Info mit Guido Buchwald und zack war es vorbei.
Ihr kanntet euch damals ja noch nicht. Ihr habt euch vor so gut 10 Jahren kennengelernt, habt ihr mir eben im kurzen Vorgespräch erzählt. Aber ist ja schon interessant, ihr seid bei einigen Spielen sozusagen gemeinsam gewesen, aber kanntet euch halt wie gesagt noch nicht.
Genau.
Will aber bei diesem 92er Saisonfinale nochmal ein bisschen bleiben, weil es schon auch ein Spiel war, was dann vielleicht zusammen mit diesem Pokalfinale 89 ein bisschen das ja so vorbereitet hat, was in den Jahren danach gekommen ist. Mit den zwei Meisterschaften dann 94, 95 beziehungsweise 95, 96 und dann 96, 97 der Champions League Sieg. Wie habt ihr diese Zeit erlebt und natürlich auch nochmal das Spiel speziell? Ich meine, da wart ihr ja dann schon ein bisschen älter, da müssen die Erinnerungen ja ein bisschen konkreter gewesen sein.
Auf jeden Fall, also ich fand bei dem Saisonfinale 92, man hatte so ein bisschen Hoffnung, aber wir waren ja so ein bisschen, glaube ich, Eintracht Frankfurt war noch vorne mit dabei und war der Hauptfavorit, die haben, glaube ich, in Rostock verloren.
Ich glaube, wir sind Dritter geworden, sogar nur.
Ja, Zweiter? Vor dem Spieltag Dritter, Frankfurt hat dann, wie er gesagt hat, in Rostock verloren, genau.
Genau, vor dem Spieltag Dritter, deswegen war jetzt gar nicht so die Erwartungshaltung, jo, heute wären wir Meister, aber im Laufe des Spiels hat sich das dann so ergeben, dass man gedacht hat, ey, guck mal, jetzt sind wir gerade mal Erster. Wenn das jetzt alles so bleibt, das sind nur noch 5 Minuten, dann sind wir Meister. Also, ne, das hat sich dann, die Vorfreude hat sich aufgebaut und die Backpfeife gab es dann halt kurz vor Schluss. Aber das, ne, Borussia lebt von Emotionen, dass, ob es jetzt die tollen Erlebnisse, genauso wie die schlimmen Sachen wie letztes Jahr, das Saisonfinale. Duisburg war, genau, das war man mal ganz nah dran an der Meisterschaft und dann, ja, hat die Geschichte ja ihren Lauf genommen.
Ja, so war das leider. Welche Erinnerungen hast du an dieses Spiel damals in Duisburg?
Also an den Spielverlauf kann ich mich gar nicht mehr so genau erinnern. Das hat jetzt nichts mit Alkohol zu tun, sondern ist einfach nicht präsent aus verschiedensten anderen Gründen. Es war ein heißer Tag, es war eine super Stimmung. Wir sind mit dem Sonderzug angefahren, weiß ich noch, Haltestelle Wedau Stadion. Da hat der Sonderzug aber nicht gehalten, sondern einige im Zug hatten eine andere Idee. Der Zug wurde vorher gebremst. Ich glaube Duisburg Hauptbahnhof war es damals und dann alle raus und super Stimmung, ich war mit ein paar Kumpels unterwegs, es war ein langer Tag, ich war sehr, sehr spät zu Hause, Mama wusste nicht, wo ich war, Handys gab es nicht, das war ja noch eine ganz andere Zeit, auch mit einer ganz anderen Fankultur damals, damals gab es noch die Kutten, also auch ich bin, kann ich mich daran erinnern, so mit 15, 16 auch mal mit so einer Kutte in die Schule gegangen, ja, also das war ja irgendwie so eine Auszeichnung seiner Zeit. Die Kultur, damals in Dortmund auch schon da, Fußballkultur, aber halt eine komplett andere. Ne? Das hat sich dann in den Laufe der Jahre mit den Erfolgen auch verändert. Nicht zum Positiven, nicht zum Negativen, sondern es ist einfach anders, finde ich. Ja? Also und das Spiel als solches, ja, das ist so ein Stachel, der so von, ja, von bestimmten Spielen einfach auch sitzt.
Ja, die Zeit können wir natürlich nicht mehr ändern, beziehungsweise das Spiel, beziehungsweise das Ergebnis dann auch in Leverkusen, wo zu früh abgepfiffen wurde, möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen, absolut, nicht mehr rückgängig machen. Aber hast du auch mal eine Kutte in der Schule getragen?
Nee, ich war immer der Trikotträger. Ne? Also es ist, ich betrete eigentlich nie das Stadion mit einem anderen Kleidungsstück als, als letzte Schicht als das Trikot. Egal wie kalt das ist, deswegen gestern waren es irgendwie 8 Lagen, die ich dann so übereinander trage. Aber eine Kutte hatte ich tatsächlich nicht.
Hier hängen ja auch ein paar der älteren Trikots. Hast du davon eins zufällig? Was, weißt du noch, was dein erstes Trikot war, was du hattest von Borussia Dortmund?
Ich glaube, Uhu war mit das erste, dann kam Artig und die ganzen anderen.
Sowieso, ja.
Auch, natürlich.
Ja. Und bei dir, welches Trikot hast du als erstes gehabt?
Artig kann ich mich dran erinnern, Uhu nicht. Nee, aber Artig hatte ich. Vielleicht habe ich sogar noch, das weiß ich gar nicht. Ich habe so ein paar dieser Kleidungsstücke unten im Keller im Schrank liegen. Ja.
Ja. Also Uhu war halt sehr klein bei mir. Ne?
Ja, ja, gut, klar. Ich meine, es ist ein paar Jahre zurück, von daher. Aber wir haben ja auch vorher darüber gesprochen, welche anderen besonderen Momente ihr habt. Und bei dir ist es so, dein Vater hat dich mitgenommen ins Stadion und du hast das weitergegeben. Also es gab ja vor einigen Jahren diese fantastische Choreografie, wie der Vater seinen Sohn mit ins Stadion nimmt und das quasi in die nächste Generation weiterträgt. Und das hast du auch gemacht.
Genau, so haben wir das auch gemacht. Also er hat Gott sei Dank, ihn hat es auch gepackt, meine Tochter mittlerweile auch. Die geht auch schon seit einigen Jahren mit. Aber er war bei, wir haben es auch nochmal nachrecherchiert, bei ihm war es tatsächlich auch Bielefeld. Das war jetzt kein 11-1.
Ach, das gibt's doch gar nicht.
Das war ein 6-1.
Ja, immerhin.
ne, so ich hätte es jetzt gar nicht sagen können, aber in seiner Erinnerung konnte er sagen, nee, da haben wir 6-1 gegen Bielefeld gewonnen. Und ja, da war er, ist 2002 geboren, so mit 7 oder was ist das? War 6, 5 oder 6 war er, als er das erste Mal mitgekommen ist und ihn hat es auch gepackt. Mittlerweile steht er auf der Süd. Wir haben also 3 Dauerkarten, alles Sitzplätze, aber die Sitzplatzkarte wird überhaupt nicht zum Sitzen genutzt, sondern er steht auf der Süd.
Sehr, sehr gut nachzuvollziehen. Dann ist die Hoffnung wahrscheinlich groß, wenn du dann mal Enkel hast, dass er die dann auch mitnimmt, ne?
Da gehe ich mal von aus, ja.
Ja, das ist ja wohl das Mindeste. Konntest du das auch schon weitertragen?
Ich habe 2 Jungs tatsächlich, die haben nicht so ganz das Fußballgehen. Der Große gar nicht, komischerweise, muss irgendwas schiefgelaufen sein, ich kann das nicht ergründen. Der Kleine, kleine Anführungsstrichen, geht schon mit, ja, auf jeden Fall. Und der fiebert auch mit. Und heute Morgen, er war gestern natürlich nicht mit im Stadion, weil heute Schule. Heute Morgen war das Erste, als er geweckt wurde, die Frage, wie das Spiel denn ausgegangen sei. Und der trägt das Gehen schon in sich.
Ja. Bei dem Älteren müssen wir noch ein bisschen arbeiten dann, ja?
Ja.
Hast du da noch Hoffnung?
Ja, auf jeden Fall. Ne? Also lernen kann man immer. Ne?
Ja, vielleicht hättest du ihn gestern einfach mitnehmen sollen. Dann hätte er keine Wahl mehr gehabt.
Das also stimmt. Nach dem Spiel. Ja, das packt natürlich, ja.
Wir gehen weiter in der Geschichte eurer besonderen Momente und was euch auch verbindet, ist das Champions League Finale 97. Natürlich haben wir hier schon darüber gesprochen, weil das ist ein ganz, ganz großes Spiel in der Historie von Borussia Dortmund, in München auch, in diesem damals ja schon älteren Stadion gebaut für die Olympischen Spiele 72, ja, mit diesem speziellen Dach und diesen grünen Schalen sitzen und so weiter. Eigentlich ein Stadion, wo man heute denkt, wie kann damals eigentlich da ein Champions League Finale ausgetragen worden sein und auch ein paar Jahre zuvor ja auch schon Olympique Marseille gegen AC Milan mit Rudi Völler, damals Champions-League-Sieger geworden, auch in dem gleichen Stadion. Also es war damals in Anführungsstrichen noch ein modernes Ding. Aber ja, wie bist du beispielsweise da hingekommen? Wie war deine Fahrt da in deiner Anreise und stand für dich auch vorher fest, da muss ich hin, wie kriege ich eigentlich Tickets?
Auf jeden Fall, also dass ich da hin musste, war klar, auch in den Vorjahren, jetzt nicht nur die wichtigen Spiele, eigentlich immer. Wir sind mit meinem Citroën AX, war das, recht kleines Fahrzeug, 4 Mann passten da rein und hinten waren die Paletten, die Kollegen hatten sich Radler, glaube ich, Dosen, große Dosen.
Du darfst ruhig Bier sagen, du brauchst nicht schummeln.
Sie haben tatsächlich, er war Radler, er wollte nicht zu voll sein, ne? Also wir sind an dem Spieltag, aber einen Tag vorher, ich glaube, wir sind sogar am Spieltag erst hingefahren und er wollte, auf jeden Fall wollte er nicht so betrunken sein, wenn wir in München ankommen. Und das hat dann aber zur Folge, dass das so getrieben hat, dass wir, glaube ich, jeden Parkplatz auf der gesamten Strecke von Dortmund nach München mitgenommen haben.
Das also ist bei André aber normal, wenn man mit dem auswärts fertig. Ich erinnere mich an eine Fahrt nach Freiburg.
Ich war der Fahrer.
Wo er regelmäßig dann, der muss regelmäßig austreten, sehr regelmäßig.
Ja. Aber das war, bei der Fahrt war ich der Fahrer und die anderen mussten austreten. Ich glaube, das Ding hat 8,5, 9 Stunden gedauert und am nächsten Tag, weil dann natürlich hier auch am Friedensplatz die große Feier war, haben wir dann, glaube ich, 4 Stunden 15 oder was. Also ich wusste gar nicht, dass das Auto so schnell fahren konnte. Ja, also bergab, da ist ja immer recht hügelig, wenn man nach München fährt und zurück. Vollgas und bergauf hat er sich dann über die Hügel gequält. Aber das war, die Anreise war recht spannend.
War es leicht, Tickets zu kriegen damals?
Damals war es, irgendwie war es leicht. Also wir kannten irgendwie einen von einer Vorverkaufsstelle. Also irgendeiner muss ja wieder einen kennen. Bei mir war es der Papa, der einen kannte. Und deswegen war diese, ich habe eigentlich nur die Anzahl der Tickets in Auftrag gegeben und die waren dann da. Also da hat man sich gar nicht die großen Sorgen gemacht. Heute ist das natürlich ein bisschen anders.
Standest du dann in der Kurve oder wo waren die Tickets und wie viel haben die gekostet? Weißt du das noch?
Boah, die Ticketpreise für das Spiel weiß ich nicht mehr, kann ich tatsächlich nicht sagen. Also ich weiß ganz am Anfang, ne, was Marcel auch eben gesagt hat, mit dem Durchlaufen, da haben wir, ne, 4 D-Mark haben die Stehplätze noch Anfang der 80er gekostet. Da war es bei dem Champions-League-Finale war es schon teurer und wir haben in dem unteren Bock relativ weit links gestanden, so diagonal hinter der Eckfahne. Also wir haben dann schräg auf das Rickentor dann hinterher gucken können und hatten die Tore vor uns in der ersten Halbzeit, ne, als Riedle da gebombt hat. Und das war aber trotzdem von der Akustik, fand ich es blöd. Das war ja, ne, so eine Schale, da einseitig an der Haupttribüne war
ja, gut, das schönste Stadion der Welt steht hier.
Das haben wir eh hier, genau. Deswegen sind wir natürlich auch extrem verwöhnt und
Kannst du dich noch erinnern, wie dann hinterher beispielsweise Ottmar Hitzfeld im Trenchcoat durch die Kurve gelaufen ist?
Ja, auf jeden Fall. Und auch wir, ne, wie wir da ausgerastet sind, rumgehüpft sind, weil Juve war ja auch der absolute Superfavorit im Vorfeld. Ne? Die haben ja vorher in einem Finale Hinrückspiel haben wir ja schon mal verloren und deswegen hatten alle auch Respekt. Aber das war so eine ähnliche Haltung, dass man gedacht hat, komm, ach, irgendwie schaffen wir das schon, ne? Man geht ja immer optimistisch in so ein Spiel. Und als es dann tatsächlich in die Richtung ging, dass das klappt und nach dem 3-1 war das ja, ne, war eigentlich klar, dass da nichts mehr anbrennt. Das war bombastisch, konnte man erstmal überhaupt nicht verstehen und natürlich auch, wie alle ausgeflippt sind von allen Spielern übers Trainerteam. Genau, und er mit seinem grauen Trenchcoat, das sah schon heiß aus.
Ja, das war einfach sowas, was sich bei mir so ein bisschen eingebrannt hatte. Es gibt dann auch so ein paar Fotos, wo die Spieler dann auch noch den Henkelpott durch die Kurve tragen, stimmt, mehr oder weniger. Ja. Du hast eben übrigens ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt, als er gesagt hat, ja, Tickets zu besorgen, es war gar kein Problem.
Nee, ging mir anders. Also ich erinnere mich noch sehr gut an diese Auswärtsfahrt, nicht nur wegen des tollen Spiels, sondern weil es für mich überhaupt nicht einfach war, Tickets zu kriegen. Ich habe die auch sehr kurzfristig gekriegt. Irgendwie 2-3 Tage vorher durch einen glücklichen Zufall über einen Kollegen. Gezahlt habe ich um die 120 Mark, würde ich mal behaupten. Wir hatten 2 Karten, die waren damals noch so groß wie ein Laptop. Ja, also blau war sie, das weiß ich noch. Ne? Und wir sind dann tatsächlich mit dem Zug hingefahren, nicht mit dem Auto, mit dem Zug. Und da habe ich eine große Bitte, falls jemand zuhört und in einem Zug einen Kassettenrekorder gefunden hat. Grüße, das ist meiner, den habe ich tatsächlich stehen lassen. Jetzt, wo ich gerade zugehört, ist mir eins eingefallen, das passt ganz gut. Wir sind nach München gefahren und bei uns in dem Abteil war eine ältere Dame, die hatte ihren Koffer oben im Netz. Und als sie dann aussteigen wollte auf der Fahrt, Gentleman, ne, habe ich ihr geholfen, Koffer raus, und sie sagte oder fragte uns, wo wir denn hinwollen. Das haben wir erzählt. Ich wusste nicht, um was es geht, aber sie sagte, ich schließe sie heute Abend in meine Gebete ein.
Ach, guck mal.
Hat funktioniert.
Super. Ja, ja, ich meine, du warst natürlich auch freundlich und hast ja den Koffer da runtergeholt. Ja,
aber sensationelles Spiel.
Ich muss natürlich nochmal zu sprechen kommen auf diesen Kassettenrekorder. Ja. Warum zur Hölle nimmt man einen Kassettenrekorder mit zum Champions League-Finale? Ja,
weil man auf der Fahrt ein bisschen Musik haben wollte.
Ah.
Ja. Wir sind das Ruhrgebiet, lief damals rauf und runter.
Ja, 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 das ist wohl wahr. Ja. Das ist wohl wahr.
Kann ich mich sehr gut dran erinnern.
Ja. Ja. Welche Erinnerung hast du konkret an das Spiel? André hat das ja eben schon ein bisschen aus seiner Sicht erzählt.
Also wir standen auf der Gerade, links die Juve-Kurve, rechts die schwarz-gelbe Kurve, und das Rickentor kann ich mich, also wirklich, glaube ich, noch, bilde ich mir zumindest ein, sehr gut daran erinnern, wie er dann wirklich den Ball, hat er ihn überhaupt angenommen? Nein, er hat ihn sofort Volley rüber gechippt, ne? Und das war unglaublich, ne? Also die Stimmung, wir sind krasse Außenseiter gewesen, es hat wirklich keiner damit so richtig dran geglaubt, ne? Und dann macht Kalle Riedle vorher die Tore, die er geträumt hat, angeblich, ja. Und dann machen die das 2-1, es wird eng, die drücken, oder das 1-2 und drücken, und dann kommt Lars rein und ja, macht das für ihn sicherlich wichtigste Tor seiner Karriere und auch für den Verein eines der wichtigsten Tore. Und ja, da war auch, glaube ich, eine Figur in Dortmund geboren, spätestens dann, obwohl er im Vorfeld dieser ganzen Reise ja auch das ein oder andere wichtige Tor gemacht hat. Wir haben vorhin über La Coruña gesprochen,
da hat er auch das
wichtige Tor gemacht.
Ne? Ja, nicht nur bei diesem Spiel gegen La Coruña, hat er dann auch in der K.O.-Phase der Champions League in der Saison, richtig, wo der Titel gewonnen wurde, zweimal auswärts getroffen, jeweils ganz, ganz entscheidend. Also da sagt er es genau richtig, ne? Eine Figur, Lars Ricken, ist eigentlich vielleicht zusammen mit Michael Zorc, Matthias Sammer, Chapuisat, das sind vielleicht die Köpfe der 90er Jahre, auch wenn da noch so viele andere herausragende Spieler gewesen sind. Aber er ist ja heute noch auch für Borussia Dortmund tätig. Ja. Was ist danach in eurem Fansein passiert, nach dem Champions League-Finale? Wie hat sich das beispielsweise bei dir, André, in den Jahren danach entwickelt?
Das war alles unverändert. Also bei mir hat sich nur irgendwann was verändert, dass ich war jahrelang auf der Süd, bin dann irgendwann auf den Sitzplatz gegangen, allerdings kein echter Sitzplatz, sondern ich sitze auf der Ostreihe 3, Höhe 11 Meter, Punkt zur Süd, erste Treppenaufgang ganz außen. Da macht man sowieso mit. Ne? Also die Sitzplätze fangen für mich, ne?
In der Mittellinie haben wir dann
häufig die Experten, die dann diskutieren bei uns ist, ne? Wenn die sagen, hier, Westfalenstadion, steh auf, sind wir die Ersten, die stehen und machen mit und schreien auch komplett alles mit. Vom Fansein hat sich das, ist einfach intensiver noch geworden. Die Stimmung, natürlich früher war es so, da gab es halt keine Ultras, wobei, jetzt ganz ernsthaft, ich würde sowas wie wir, das sind die echten Ultras, ja, die jetzt seit über 40 Jahren dahin rennen und auch wirklich komplett immer mitschreien. Ne? Wobei die Jungs, was die an anderen Choreos, an Stimmungen auch machen, das merkt man schon, ob da jetzt jemand da ist, der den Takt so ein bisschen mit vorgibt oder ob das nicht so ist. Ne? Früher auf der Süd gab es halt, hat mal da einer angefangen zu singen, hier einer angefangen zu singen. Aber dann war natürlich das Spektrum der Lieder war dann doch ein bisschen begrenzter, als es jetzt der Fall ist. Ne? Letzte Woche war ich auch mit in Madrid und da waren wir recht nah bei den Ultras und da wird ja 90 Minuten komplett durchgesungen, alles querbeet. Das hat sich schon ein bisschen geändert, finde ich, dass die mit den Vorsängern und mit der Ultragruppierung
das ist schon wie ein Orchester, ne?
Wie ein Orchester, laut, genau. Wichtig,
ja.
Und
auch gestern, hat man ja auch gestern auch wieder gemerkt. Ich glaube, die Kapo und die hatten 5 oder 6 Megafone gestern, also so voll aufgefahren. Und der Takt, der da vorgegeben wurde, der hat schon das, ich stand jetzt nicht am Rasen, ja, aber ich glaube schon, dass das auch ausschlaggebend war für die Spielart und Weise und wie sie das dann auch umgesetzt haben. Ne? Also ich meine, spielen müssen sie selber, aber wenn von außen nichts kommt, ist es, glaube ich, sehr schwer in so einer Situation. Das war gestern, glaube ich, schon auch da mitentscheidend.
Mhm. Ja. Einmal das Mikro bitte, ein klein wenig näher wieder bitte dran machen. Nicht, dass wir dich nicht verstehen, was du zu erzählen hast, weil es ist so spannend. Das hat sich verändert, das ist ja ganz klar. Ja. Also das ist ganz normal, du hast eben von den Kutten erzählt und dann mit den 90er Jahren war es ein bisschen anders und dann ab den 2000ern nochmal ein bisschen anders. Das ist ja auch logisch, Ich meine, das ist der Zeitgeist, ja. Also die Gesellschaft verändert sich und so hat sich die Fankultur auch verändert. Aber was du eben gesagt hast, das fand ich sehr, sehr interessant. Du hast gesagt, das Fansein für dich persönlich ist intensiver geworden. Woran machst du das fest?
Ja, beziehungsweise es ist, weiß nicht, begleitet einen von klein auf und die Leidenschaft ist so geblieben, man fiebert immer wieder mit, man macht auch, trifft Entscheidungen, jetzt gerade Champions League Finale 97, das war zur Meisterschaft, die erste Meisterschaft, die wir dann geholt haben. Da waren wir auch über Familie meiner Frau bei einer Hochzeit eingeladen in der Eifel und da war freitags Polterabend und Samstag dann die Trauung. Da habe ich gesagt, ja, Freitag bin ich dabei, aber Samstag bei der Trauung leider nicht.
So schön ist die Eifel auch nicht, ja?
Genau, und da sagte meine heutige Schwiegermutter, sagte dann, ja, da waren wir noch nicht verheiratet. Ja, da musst du doch auch mal Prioritäten setzen.
Ich so, ja. Absolut.
Und also damals natürlich noch mit vielen, mit Jungs, Mädels auf der Süd und jetzt ist es so, da in dem Sitzbereich in der Ost, das ist ja auch eine Riesenfamilie, das ist eine, ne? Also ich habe gestern auch geguckt, wer ist alles da, man guckt ja, dann fehlt mal hier einer bei einem Spiel, da fehlt einer bei einem Spiel und da habe ich gesagt, boah, wir sind auch hier mit voller Kapelle angereist heute mit dem absoluten Spitzenteam, da kann gar nichts schief gehen. Das ist schön, man freut sich auf die Spiele. Auswärtsspiele werden dann zu Hause geguckt, man muss natürlich gucken, dass man es nicht übertreibt und nicht nur Fußball läuft, weil Familie gibt's ja nun mal auch. aber es ist, man geht durch dick und dünn, ja, also die tollen Zeiten und genauso war dann letzter Spieltag, wird man auch nie vergessen, ist halt kacke, dass man sich da an diesen riesen Schmerz erinnert, der da war, aber die Emotionen gehören dazu und das ist auch gut so.
Naja, wir hatten jetzt wieder ein ganz, ganz tolles Erlebnis, auch wenn wir die Meisterschaft im vergangenen Jahr gerne mitgenommen hätten. Ja, wie hat sich das Fansein bei dir verändert?
Auch ähnlich wie bei André. Also in meinen jungen Jahren war ich natürlich, was heißt natürlich, war ich auf der Südtribüne, habe das gerne gemacht, anderthalb Stunden, zwei Stunden vorher da sein, um sein Plätzchen zu bekommen, ne, mit den Kollegen. Ich glaube, im Laufe der Jahre bringt dann auch ein Stück weit das Familiendasein oder auch der Job einfach eine notwendige Veränderung in dem Dasein. Ich bin heute auf der Südwest, also eigentlich noch Südwest. Ich muss nicht mehr zwei Stunden vorher da sein, würde ich auch gar nicht hinkriegen. Entweder wegen der Familie oder auch wegen dem Job, weil da halt auch andere Prioritäten gesetzt werden. Trotz allem fiebert man aber noch genauso mit wie vor 20 oder 30 Jahren. Was ich gestern speziell festgestellt habe, auch weil ich früher gesungen von der ersten bis zur letzten Minute, mitgefiebert, gesprungen, gehüpft. Ich habe mittlerweile so Spiele, wo ich idealerweise diese 90 Minuten am liebsten eine Hülle um mich bauen würde. Keiner strich mich bitte an, lass mich in Ruhe, weil ich so nervös bin und auch gepackt bin. Ich glaube, die 90 Minuten mit meiner Frau habe ich drei Sätze geredet, weil ich da so drin stecke und nach dem Abpfiff ist es dann natürlich was anderes. Das war früher anders, ne? Da hat man ich musste da am liebsten eine Hülle um mich bauen und das Spiel gucken und bitte nicht ansprechen, weil ich wirklich so angespannt bin.
Möchte die denn mit dir reden?
Ja. Meine Frau möchte sehr viel reden. sie hat das mittlerweile aber verinnerlicht. Sie fiebert auch mit. Ja, also wir singen auch und You Never Walk Alone am Anfang unserer Geschichte. Das machen wir natürlich so voll mit, aber ich bin schon recht angespannt tatsächlich. Also das packt mich.
Also hast du deine Frau zur Borussin gemacht oder war die vorher schon Borussin?
Ich weiß, dass mein Schwiegervater, den ich nicht kennenlernen durfte, weil er vorzeitig verstorben ist, auch Borusse war. Mein Schwager, das muss ich hier erzählen, mein Schwager, Bayern-Fan. Eingefleischter Bayern-Fan. Sein Sohn, mein Neffe auch. Gestern gehen wir aus dem Stadion raus, sagt Marina, meine Frau, immer, das ist doch Heiko. Mein Schwager mit seinem Sohn im Stadion, heiser. Haben sich also die Schwarz-Gelben angeguckt. Ich denke, wir haben sie gestern gewinnen können. Also Grüße gehen raus an Heiko. Meine Frau geht gerne mit ins Stadion. Sie hat vorher schon ein schwarz-gelbes Herz gehabt, aber ich glaube, so regelmäßig ins Stadion ist sie dann doch nicht gegangen. Wir haben Dauerkarten, wir nutzen jede Möglichkeit. Bedingt durch den Nachwuchs, durch die Kinder können wir nicht mehr jedes Spiel, aber man findet in Dortmund immer sehr schnell einen Abnehmer für seine Dauerkarten.
Ja. Mhm. Ist kein Problem.
sie ist schon Borussin, das darf ich schon sagen. Ja.
Habt ihr zu Hause irgendwelche Fanutensilien stehen? Also wenn man bei euch zu Hause reinkommt oder hängt vielleicht irgendwas irgendwo an der Wand, dass man sofort merkt, hier sind wir bei Borussen?
Also im Büro, ja, da habe ich ein gerahmtes Trikot mit Unterschriften. Das hängt bei mir sehr präsent im Büro auch. Das hilft auch für das ein oder andere Bewerbergespräch oder so, was man hat. Dann hat man gleich eine Ebene, über die man sprechen kann. Zu Hause, nein, ich habe sicherlich ein, zwei Bilder, die die Verbundenheit zur Stadt Dortmund präsentieren. Das ist zum Beispiel auch ein schwarz-weiß Bild von der Roten Erde. Das ist vielleicht bekannt aus dem einen oder anderen Restaurant hier in Dortmund. Rote Erde mit Bratwurst und so, das ja, aber ich habe jetzt nicht irgendwie ein Trikot hängen oder einen Schal irgendwo rumliegen. Das nicht, nein.
Können wir ihn dann als Borussen noch ernst nehmen? Jetzt kommt natürlich drauf an, was du zu sagen hast.
Ja, oder? Das geht noch gerade so durch. Ja, nee, ich habe am Büro habe ich noch einen Teil der Deko für den letzten Spieltag. Und zum letzten Spieltag habe ich mir sämtliche alten Trikots rausgeholt und habe die über die Werbebanner gelegt bei uns. Schön dekoriert, ja, ist schmerzlich. Und an einem Pfosten, wir haben so einen runden Pfosten, haben wir so ein BVB-Klettding, ich glaube, das haben sie hier irgendwann um irgendwelche Bäume gelegt bei irgendeinem Spiel. Irgendwer hat das mitgenommen, wir jetzt wirklich nicht. Ihm ist das zugetragen worden und das haben wir dann genutzt. Das hängt also immer noch bei uns im Büro. Dann haben wir auch das Stadion in klein und als Bild. Und zu Hause habe ich halt irgendwann mal vor zig Jahren, habe ich gedacht, ach Mensch, so ein Beamer-Keller wäre nicht schlecht und der ist natürlich dann auch entsprechend mit schwarz-gelben Fähnchen dekoriert.
Ja, so gehört sich das natürlich auch. Die nächste Reise, wohin geht die? Jetzt kurz nachdenken, ich habe euch ja erzählt, wann wir hier diese Sendung ausstrahlen werden.
Ja, wenn du uns die Karten besorgst, dann nehmen wir mit Sicherheit uns morgen auf den Weg oder wir sind dann vielleicht jetzt schon in Paris, ne? Das wäre jetzt so der Vorschlag.
Mhm. Das ist richtig.
Ja, das wäre schön.
Also der Tag ist geblockt, war vorher schon geblockt. Ich bin tatsächlich davon ausgefahren, dass wir nach Barcelona dürfen. Ich habe nicht damit gerechnet.
Wo der BVB ins Finale also einzieht, ist mir
auch,
egal.
Entschuldigung, ja. Ich bin ja zu Hause, genau, es geht ja.
Ja.
Aber fürs Rückspiel wäre das eine gute Geschichte.
Ja, ja, also ihr kümmert euch bitte um Karten für mich. Ja, dann fahren wir gemeinsam sehr, sehr gerne nach Paris. Muss auch nicht mit dem Taxi sein. Kleiner Insider noch zum Ende der Ausgabe. Ihr wolltet eigentlich noch einen Kollegen grüßen. Wir nennen den Namen an der Stelle jetzt aber nicht, oder?
Ja, wir haben ja im Vorfeld über besondere Momente gesprochen. Und André und ich, wir machen mit einigen Arbeitskollegen die eine oder andere Auswärtsreise und waren auch zusammen in Barcelona. Und wir hatten einen Kollegen dabei, der auch im Vorfeld eine Karte bekommen hat, aber zu viel Durst hatte und kurz aufs Zimmer musste und erst wach geworden ist, als das Spiel wieder vorbei war. Also da gehen die Grüße auch raus an Michael S. aus Do. Ja, das ist sicherlich so eine Geschichte, die wird er wahrscheinlich, würde er erzählen, wenn er heute hier sitzen würde.
Man muss ihm zugutehalten, dass er ein kleines Nickerchen machen wollte vor dem Spiel, dann auch einen Wecker gestellt hat, währenddessen das Handy dann aber leer war.
Das ist wirklich sehr bitter.
Er hatte einen Zimmernachbarn auch, aber der hat bei uns dann über, den haben wir unter die kalte Dusche stellen müssen. Also auch da Grüße an Mike P. aus Ruhe. Den haben wir dann noch mit ins Stadion.
Einen konnten wir retten. Genau.
Ja. Ja, das war für den einen Kollegen anscheinend aus dem Bett heraus ein steiniger Weg ins Stadion. Ja, so kann man das, glaube ich, richtig, sagen, oder?
Ja, steiniger Weg
ins Stadion. Genau. Dann bedanke ich mich recht herzlich für ein unterhaltsames und sehr, sehr kurzweiliges Gespräch. Wir sind nämlich mit der Sendung schon wieder durch.
Ach, guck mal.
André, Marcel, vielen Dank nochmal, dass ihr mit dabei gewesen seid. Und ja, dann war's das für die heutige Ausgabe. 7 Tage müsst ihr wieder warten, dann gibt's die nächste Folge und die ist auch sehr besonders. Da sprechen wir nämlich über den Rasen im Heiligen Tempel. Also da solltet ihr auf jeden Fall wieder einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Dafür Teamplayer. Dafür dich und deine Familie. Dafür alle. Signal Iduna. Dein starker Partner für Versicherungen und Finanzen. Signal Iduna. Füreinander da.